So, das nimmt jetzt auf. Ganz spannend. So, wollen wir einen Jingle singen?
Das glaube ich nicht, Tim.
Herzlich willkommen hier zum Chaos Radio München auf LoRa 92.4. Ja, schon wieder einen Monat vergangen, bis wir da seit mal zum letzten Mal hier waren. Und eine große Neuerung heute. Wie ich sehe, ist der Sprecherraum leicht beleuchtet und da ist jemand drin. Wer ist denn das?
Ja, hi, Martin. Andi hier.
Mensch, Andi, dich sieht man auch mal wieder hier. Nicht schlecht.
Genau, also nach der ersten Folge hatte ich ja leider das letzte beide Mal keine Zeit und dachte ich halt, mache ich heute dieses Mal wieder mit.
Ja, das ist schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Was haben wir denn für ein Thema oder was hast du da mitgebracht?
Ja, ich habe mir gedacht, wir stellen jetzt einfach mal so die einzelnen Initiativen vor, bei denen wir so mitwirken oder wo Leute von uns mitmachen. Und da haben wir uns dieses Mal Freifunk ausgesucht.
Ja, und wen haben wir denn da dabei?
Ja, genau, weil das immer so monoton ist, wenn man nur irgendwie zu zweit redet, haben wir uns Markus noch dazu genommen und zwar zugeschaltet.
Hallo Markus.
Hallo Martin.
Ja, Markus ist uns heute hier zugeschaltet, auch per Telefon nämlich, deswegen die etwas komische Sprachqualität im Gegensatz zu uns anderen beiden. Wo steckst du denn gerade?
Oh, in meinem Zimmer. Und das Zimmer befindet sich in Kanada.
In Kanada? Na, das ist ja einiges weit weg. Ja, wunderbar. Dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Ja.
Genau, also ich kenne Markus von unserem lokalen Stammtisch. Da treffen wir uns relativ unregelmäßig. Und da habe ich ihn halt mal gefragt, ob er Lust hätte, damit zu machen, und das hat sich dann halt so ergeben, ja. Also normalerweise ist er auch in München. Er ist nicht immer in Kanada sozusagen.
Das ist gut zu hören. Ja, gut, unser Thema heute, Freifunk, wie schon erwähnt wurde, das ist ja dann doch jetzt vielleicht ein Thema, was vielleicht viele nicht unbedingt so direkt zuordnen können, was Freifunk eigentlich ist. Wollt ihr da vielleicht erstmal kurz eine Definition geben, Markus?
Also es geht darum, dass man ein Netz aufbaut, vielleicht ein Netz, so wie es die Telekom hätte, so auf Basis von Freiwilligen und irgendwie mit WLAN-Zeugs. Also wir machen mal ein eigenes Netz, wir machen Netzbetreiber.
Okay, das, Andi?
Genau, also es geht um ein Kommunikationsnetz, das heißt, über das man alles Mögliche schicken kann. Aber es geht nicht um ein Spinnennetz oder sowas. Also man kann zum Beispiel drüber im Internet surfen, was natürlich irgendwie das Standardanwendungsfall sind, aber natürlich auch alles andere, was man mit dem Computer so machen kann, auch telefonieren. Filme anschauen, kommt immer drauf an, aber ja. Im Prinzip ist es einfach ein freies Netzwerk, das von den Nutzern selbst betrieben wird.
Okay, gut. Dann vielleicht mal ein bisschen allgemeiner oder genauer betrachtet überhaupt Freifunk. Das ist ja mehr als wirklich nur Netze aufbauen. Das ist ja eine größere Idee, die dahinter steht.
Und da steht eigentlich eine ganze Menge dahinter. Zum Beispiel die Idee, eine gesamte Gesellschaft zu ändern. Aber quasi hat es ja jeder. Also gehen wir mal auf die ganzen Details ein. Es geht darum, ein eigenes Netz aufzubauen. Wofür braucht man Netze? Nun ja, Infrastruktur ist immer gut. Egal, ob das Straßen sind oder nicht. Davon kann man quasi nie genug haben. Denn mehr Infrastruktur heißt mehr Fähigkeit für die Bevölkerung, die sie benutzt. Es geht speziell darum, im Falle von Kommunikationsnetzen Macht zu teilen. Bei mir war es letztes Jahr ein ganz großes Problem. Bei mir war mit einem ziemlich dämlichen Zufall das Internet abgeklemmt worden. Und aufgrund einer ganzen Verkettung ziemlich dämlicher Zufälle bin ich auch 3 Monate lang nicht mehr reingekommen.
Das hört sich nicht gut an.
Also bin ich zum nächsten Netzbetreiber gelaufen und habe mir einen Surfstick gekauft. Der hat exakt 3 Tage gut funktioniert, da war es zufriedenstellend, danach war ich sehr enttäuscht. Und erstes Netz ausgefallen, zweites Netz ausgefallen, bin ich zu meiner Nachbarin gegangen und habe bei der meinen WLAN-Router hingestellt, damit ich überhaupt noch irgendwo online kann. Das heißt, ich habe gesamt 3 Netzbetreiber gebraucht, um mein Problem zu beschiffen. In dem Moment wird klar, mehr Infrastruktur wird automatisch besser und warum nicht auch mal selbst machen. Aber davon abgesehen geht es eigentlich darum, dass man beweist, dass man als eine Gesellschaft etwas auf die Beine stellen kann, dass man nicht nur durch Geld motiviert oder dass man es schafft, als eine Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und einen gemeinsamen Strang zu ziehen. Es geht nämlich darum, dass ich denke, dass unsere Technik uns viel mehr erlaubt, als wir Menschen gerade nutzen. Wir können kreativ sein und wir sollten eigentlich nie daran hinwerfen, was unsere Technik gerade hergibt. Und aktuell glaube ich eigentlich, dass wir in unserer Entwicklung stecken geblieben sind, weil wir uns politisch streiten um Haftungsfragen, um Weiterentwicklungen. Und ich glaube eigentlich, dass wenn man den Leuten mehr Technik zur Verfügung stellt, sie es irgendwann nutzen werden. Und Freifunk ist ein Baustein von mir, daran mitzuwirken.
Gut, du hast jetzt halt im Grunde ja schon grob skizziert, was eigentlich der nächste Punkt ist, worauf ich schon hinaus wollte. Du wurdest eigentlich von deinem Internetprovider recht alleine gelassen und er hat so ein bisschen, naja, eine Macht über dich auch ausgeübt in dem Sinne.
Oh ja. Und die war ziemlich deutlich zu spüren, weil ich muss an der Stelle sagen, dass auch interne Unfähigkeit Macht ausüben ist. Hust, hust.
Ja, aber tut Freifunk oder kann Freifunk da jetzt halt irgendwie, ich sag's mal, da konkret dagegen wirken? Weil ich meine, Macht ist ja doch etwas, was im Grunde sich doch die Leute doch eher wünschen würden, oder?
Naja, also das muss man immer in zwei Seiten sehen. Also es ist natürlich so, dein Internetbetreiber, du möchtest natürlich diese Macht selber ausüben. Du möchtest, wenn das nicht funktioniert, möchtest du am liebsten zu der Person hingehen, die dafür zuständig ist oder selber in der Lage zu sein, etwas zu tun. Und das hast du natürlich bei klassischen Internetprovidern, da zu denen hingehen geht erstmal gar nicht. Wenn du irgendwas von denen haben möchtest, musst du bei den Hotlines anrufen, wo du dann in der Warteschlange bist. Und wenn gerade mal großflächig was ausgefallen ist, dann kannst du es eh vergessen. Und bei Freifunk, da kennst du halt deine Leute, die sozusagen, mit denen du dein Netzwerk aufbaust, weil das sind deine Nachbarn. Und natürlich wird dadurch die Macht auch ein bisschen dezentralisiert.
Gut. Wir haben jetzt auch schon gesagt, von wegen Freifunk, für viele, vielleicht die das zum ersten Mal hören oder sich zum ersten Mal mit Wikipedia darüber informieren, werden wahrscheinlich erstmal nur sehen, oh, da gibt's Internet umsonst. Aber wie funktioniert das denn überhaupt? Weil ich meine, ihr könnt ja nicht einfach bitte einmal Internet für Freifunk bestellen, oder?
Das mit dem Internet umsonst ist ein netter Anreiz, um Leute anzulocken. Es ist ein Feature, aber nicht das einzige Feature. Also es geht darum, dass man Netze untereinander vernetzt. Das heißt, einmal das Freifunknetz in sich und andererseits kann man ein Netz wie das Internet auch ins Freifunknetz einkoppeln.
Genau, also das Internet ist nicht zwingend da. Es geht primär um das lokale Netzwerk. Wo man dann zum Beispiel lokale Internetstreams machen kann, also Audio-Streams zum Beispiel oder eben lokale Wikis oder was es da sonst noch so alles gibt.
Okay. Ich glaube, an der Stelle kann ich mal erzählen, wie ich meinen Router eingerichtet habe. Also ich habe bei mir so eine kleine weiße Box, die habe ich mit Klebestreifen ins Fenster gehängt, damit sie gut Empfang hat. Und diese Box macht ein paar Sachen mit WLAN. Einerseits macht die WLAN auf, das habe ich genannt Mesh. Dieses WLAN arbeitet im Ad-Hoc-Modus und ist in der Lage, mit anderen Freifunknoten zu vernetzen. Andererseits gibt es ein zweites WLAN, das arbeitet im Infrastructure-Modus, heißt münchen.freifunk.net und ermöglicht allen Leuten, sich bei mir einzuklinken, wie sie es wahrscheinlich bei sich zu Hause im WLAN machen und mein Internet mit zu benutzen. Und es gibt ein weiteres Netz, das ist mein privates, das ist verschlüsselt und da kommt man ohne Passwort nicht rein.
So, nach dem ersten konkreten Beispiel, keine Angst, wenn da jetzt irgendwelche Wörter drin waren, die jetzt nicht so klar waren. Wir werden das später dann alles noch ein bisschen genauer erklären, sodass man es auch ohne Vorkenntnisse sozusagen versteht. Ja, wir waren bei Internet-Uplinks und wollen jetzt so Richtung dezentrale Infrastruktur gehen. Und ein Punkt dabei ist Meshing, wie auch gerade schon erwähnt. Und Meshing, ja, was ist denn eigentlich genau Meshing, Markus?
Meshing heißt, wenn man verschiedene Knoten zu einem Netz zusammenfügt, also vermascht. Und um das zu machen, braucht man ein Routing-Protokoll. Ja. Und um Routing-Protokolle zu verstehen, würde ich an der Stelle gerne mal das RIP erklären, das Routing-Information-Protokoll. Also für die Hörer, die gerade draußen am Radio sind, sieht die Netzwerkverbindung folgendermaßen aus. Es gibt irgendwo ein Studio. Das Studio selbst ist ein Knoten. Der Knoten hat zwei Unterknoten, die heißen Andy und Martin. Außerdem hat das Studio eine Netzwerkverbindung, nämlich über das Radio nach draußen. Und es gibt vom Studio eine weitere Netzwerkverbindung, nämlich über das Telefon, und die geht zu mir. Das heißt, das Netzwerk aus meiner Sicht ist, ich habe genau eine Netzwerkverbindung und die kann ich andere Knoten erreichen. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wen ich darüber erreichen möchte, würde ich jetzt gemäß Routing Information Protokoll sagen, hallo an alle Kanäle, ich bin Markus, meine Routing-Tabelle ist leer. Bitte weitergeben Informationen.
Das erzähle ich jetzt mal dem Typen, der da draußen vor der Tür steht. Der schaut mich an wie ein Auto.
Och, du musst einfach nur mitmachen. Wenn das alle machen, wird das ganz normal.
Genau, also machen wir einfach mal ein Beispiel. Ich sage jetzt mal, ich sehe jetzt zum einen mal Martin und zum anderen höre ich dich gerade.
Ja, ich sehe Andi, ich höre dich und ich sehe draußen den Erich stehen.
So, das heißt, wenn ich jetzt, dadurch, dass Martin es gesagt hat und ich möchte Erich erreichen, weiß ich jetzt, ich muss mit Martin reden, wenn ich mit Erich reden möchte.
Ich habe auch gerade den Satz von Martin gehört. Das heißt, ich weiß jetzt, dass ich über Martin den Erich erreichen kann. Das heißt, Ziel Erich über Martin ist Weißsprüngen.
Genau, also das sind diese Metriken, diese Sprünge. In dem Fall, also dieses Routing-Protokoll, wie es Markus jetzt vorhin erklärt hat, das ist eigentlich in jedem Rechner so mit eingebaut. Diese Routen, also dass ich jetzt eine andere Person über eine zweite Person erreiche, das muss ich bei normalen Rechnern alles manuell machen. Das heißt, das muss ich dann als Nutzer dieses Computers dem Rechner sagen und in eine Tabelle eintragen sozusagen. Und wenn ich dann dem Rechner sage, schick doch mal was Erich, dann schaut er in diese Tabelle nach. Und dann leitet das eben über Martin weiter. Und das kann natürlich funktionieren, solange sich das Netzwerk nicht ändert. Und wie der Name Freifunk schon sagt, also der zweite Teil davon, Funk, läuft es ja über Funkwellen, über die Luft sozusagen, die Kommunikation. Und da weiß man ja, das ist alles nicht so ganz stabil wie so ein Kabel. Das sind viele andere Netze, die sich vielleicht gegenseitig stören, und deswegen möchte man das eigentlich automatisieren. Und da kommen wir dann im Prinzip zu dem ersten Protokoll, was die Kollegen von Freifunk da entwickelt haben. Und zwar heißt das OLSR. Und das macht genau das. Das automatisiert diesen Routing-Tabellen-Austausch.
Um es mal auszusprechen, OSLR heißt Open State Link Routing. Also man hat irgendwie eine Verbindung und deren Status und routet aufgrund dessen.
Genau, und das hat sich dann nochmal weiterentwickelt. Das Problem mit OLSR war sozusagen, dass alle Personen, die an dem Netzwerk beteiligt waren, mit allen anderen Personen reden mussten. Und das hat man dann eben, also beziehungsweise reden mussten und auch eine Tabelle vorhalten mussten, wo alle diese Personen drin waren. Und diese Knoten, also kommt dann auch nachher, wenn man darüber reden, wie man denn bei Freifunk mitmacht, das sind solche Plastikrouter, wie man es auch von seinem Netzbetreiber, wenn man sich einen DSL-Anschluss holt, zugeschickt bekommt. Die haben nicht so viel Speicher. Und deswegen muss man das weiterentwickeln, und dann kam das Batsman-Protokoll raus. Nein, Martin, das hat jetzt nichts mit dem Comic zu tun, sondern das ist einfach ein Akronym für
Better Approach to More Mobile Ad Hoc Networking.
Genau, und das genau dieses Protokoll verwenden wir hier in München. Und das ist sozusagen das Aktuelle, mit dem man heutzutage anfangen möchte. Das heißt, wir gehen später auf die Technik genau ein, also wie ihr das installieren könnt. Aber das verwenden wir hier in München und soweit funktioniert es ganz gut. Ja, genau.
Ich würde an der Stelle nochmal auf das Batman eingehen wollen. Und zwar ist es so, dass Batman eigentlich nicht, also dieses ganze WLAN ist noch ziemlich experimental. Man bastelt immer wieder rum, probiert andere Lösungen aus. Und bisher hat sich gezeigt bei diesem OSLR, dass wenn die Netze verdammt groß werden, dass man irgendwann verdammt viel Daten durch Netz schicken muss, um die Netzinformationen selbst zu verwalten und überhaupt keine Nutzdaten mehr drüber kriegt. Deswegen kam Batman auf. Und Batman selbst ist auch noch nicht fertig, sondern Batman wird immer weiter modifiziert, nämlich mit der Frage, an wen gebe ich die guten Informationen weiter? Zum Beispiel meinen direkten Nachbarn werde ich ständig befunken. Die Nachbarn meiner Nachbarn werde ich ein bisschen weniger häufig mit Updates versorgen. Einfach in dem Sinne, dass ich, wenn ich einen großen Bekanntenkreis habe, eine begrenzte Menge an Informationen über das Netz schicken muss, wie das Netz eigentlich aussieht. Und das ist das, was zurzeit am Batman experimental ist und was eigentlich wissenschaftlich weit vorausliegt, weil das außer den Freiwilligen nämlich kaum jemand untersucht.
Du erwähntest jetzt gerade schon von wegen, dass man Batman ja hier in München verwendet, eben weil das Netz so groß ist. Ich meine, München hat ja anscheinend da eins der größten Netze. Gibt's denn, aber ist das denn nicht erstmal ein
Problem? Nein, also in München fangen wir gerade erst an. Andere Netze wie Berlin, Leipzig, Weimar sind da viel, viel größer. Lange Jahre war es in München hier bei uns so. Wir waren immer so 10 Leute rum bei unseren Treffen in irgendwelchen Kneipen. Also wir nennen das dann Freifunkstammtisch. Und wir haben aber in völlig verschiedenen Teilen von München gelebt. Und das haben wir jetzt erst dieses Jahr, dass man wirklich auch Strecken, an denen 3, 4, 5 verschiedene Personen beteiligt sind, aufgebaut haben. Also wir hatten halt den Vorteil, aus den anderen Städten zu profitieren und konnten deswegen eben gleich mit diesem neuen Protokoll anfangen und mussten jetzt nicht das alte sozusagen, also die anderen haben jetzt enorme Probleme, wie sie ihre Nutzer dazu bekommen, auf das neue Protokoll umzusteigen, weil das halt auch nicht alles auf einen Schlag geht und so weiter.
Gut, du erwähntest jetzt ja auch schon von wegen, Freifunk lebt vom Mitmachen. Und da sagt es ja auch, es ist eigentlich recht einfach mitzumachen, oder?
Ja, würde ich so sagen, ja. Also man kauft sich, also man hat zwei Möglichkeiten, wie man anfängt. Entweder man kommt mal bei uns auf einem Stammtisch vorbei und lässt sich erklären, wie das geht und sagt, wo man so wohnt. Und dann geben wir halt entsprechende Hardware-Empfehlungen. Oder man kauft sich eben diese Hardware, also das Gerät, das Freifunk macht, schon mal im Voraus. Also die Geräte kann man, je nachdem, was man haben möchte, von 20 bis 50 Euro oder so ausgeben. Wir haben da bei uns auf der Webseite, die am Ende kommt, auch ein paar Links, wo man das, welche Geräte wir da empfehlen. Und da nimmt man sich dann einfach eins, spielt dann die Firmware, also die Software, die wir haben, die wir benötigen. Das nennt sich OpenWRT, aber wie gesagt, ist alles genau im Wiki erklärt drauf, und dann kann man eigentlich loslegen.
Das Wiki schon mal erwähnt wird, sollen wir dafür auch Werbung machen. Es ist münchen.freifunk.net.
Ja, genau, also die ganzen Links und URLs kommen dann alle am Ende nochmal zum Mitschreiben sozusagen. Gut, ich sagte ja gerade, dass unser Freifunk-Stammtisch schon erwähnt. Wenn ihr jetzt fragt, ja, ich finde ja gar keinen Termin, wann der stattfindet, wir veranstalten den immer bei Bedarf. Das heißt, ihr schreibt im einfachsten Fall eine Mail an freifunk-subscribe, also wie das englische anmelden, at münchen.freifunk.net, und dann landet ihr automatisch auf unserem E-Mail-Verteiler. Dann sagt ihr einfach, hey, ich interessiere mich für Freifunk und ich würde gerne mal zum Treffen kommen. Und dann macht man im Prinzip einen Termin und einen Ort aus, wo dann die meisten können.
Wunderbar, dann danke schon mal soweit für die Informationen. Ja, du hast auch schon letzter den unseren Hörern angedroht. Es bleibt jetzt nicht mehr so einfach. Wir werden jetzt halt etwas in die
Naja, Zeit ich habe schon noch mal ein bisschen was. Und zwar dadurch, dass wir in München noch so verteilt sind, ist eigentlich auch bringt es nicht unbedingt was, den Router, also diese Kiste, die man dann hat, einfach so in die Wohnung, in die Mitte der Wohnung zu stellen. Sondern dann der erste Schritt ist da eigentlich immer erstmal abzuklären, habe ich den Dachzugang, also gerade in München ist ja, oder in allgemeinen Städten, mietet man in der Regel ja seine Wohnung und da muss man halt dann mit dem Vermieter reden, ob man da aufs Dach raufkommt, weil man braucht eigentlich Sichtverbindung, für, wenn man WLAN über diese Strecken machen möchte.
Was man allerdings da jetzt halt nicht in Versuchung geraten sollte, einfach mal nur, weil man durch Zufall aufs Dach kommt, seinen Router eventuell an einen vorhandenen Mobilfunkmasten hinzuschnallen. Es geht, ja, aber sagen wir es so, die sind nicht ganz so happy, die Netzbetreiber, wenn die da kommen und auf einmal fremdes Equipment finden.
Nein, also was sollte man natürlich nicht machen. In dem Fall, also einfach erstmal fragen, erstmal schauen, was sieht man denn so für hohe Gebäude oder für andere Gebäude rund um so ein Haus rum. Bei uns auf der Karte nachschauen, ob da eventuell schon eine Freifunkstation sitzt, wer in der Nähe ist und dann eben entsprechend vorgehen. Und wir geben da auch Tipps auf der Mailingliste oder auf dem Stammtisch, wie man das Ding dann entsprechend installiert und helfen da auch gerne.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, hört ihr jetzt erstmal noch ein neues Lied von uns und dann reden wir gleich über die Technik, die Freifunk verwendet, weiter. Ja, willkommen zurück auf LoRa 92.4. Hier ist das Chaos Radio München. Im Studio für euch immer noch Andi.
Jo.
Und Martin und am Telefon der Markus. Ja, wir hatten jetzt angefangen, schon noch etwas über die Technik zu sprechen. Und dazu wird uns jetzt Markus noch ein etwas genaueres Beispiel geben. Markus, schieß los.
Ich habe schon vom WLAN geredet. Man braucht eine Sichtverbindung. In der Wohnung funktioniert es dann noch durch die Wand durch. Vielleicht noch nicht eine Wand, vielleicht nicht zwei Wände. War man nicht vier. Wenn man auf freie Felder kommt, schafft man ein Problem, es mal einen Kilometer damit zu überbrücken. Das freie Feld ist wieder ein bisschen schwieriger, weil sowas wie Straßenschluchten, weil der andere Einfluss drauf nehmen kann. Sagen einfach, eine Sichtverbindung ist schön, macht das Ganze einfach verständlich. Bei mir wird dieses WLAN gespeist durch meine kleine weiße Box im Fenster. Das ist ein Router, wie man die normalerweise an die Telefonsteckdose hängen würde. Und das, habe ich gesagt, macht drei Netze auf. Es macht mein verschlüsseltes WLAN-Netz auf, das ich privat benutze. Es macht ein Mesh-Network auf im Ad-Hoc-Modus. Ad-Hoc kann ich gleich erklären, wenn ich mal den Standard-Modus, den Infrastructure-Modus erklärt habe. Infrastructure ist das wahrscheinlich zu Hause verwendet, wenn ihr euch mit eurem Telefon oder was auch immer auf dem zentralen Knoten einwählt. Infrastructure hat einen zentralen Knoten. Alle Knoten im Netzwerk reden ausdrücklich nur mit diesem Knoten. Und wenn zwei Geräte im Netzwerk untereinander reden wollen, müssen die es dem Knoten sagen. Der Knoten muss es weiter sagen. Beispiel. Martin, du bist jetzt mal bei Netzwerkknoten.
Hallo Martin, Markus.
Sagst du bitte schon mal dem Andi, dass er das Telefon leiser stellen soll?
Andi, mach mal das Telefon leiser.
Ja, mach ich mal.
Er hat es leiser gemacht.
Und damit habe ich jetzt auch gleich meine Bestätigung erfangen, dass das Telefon leiser geworden ist. Das heißt, jede Nachricht, die ich an Andi schicken möchte, muss aber eine Nachricht über Martin an Andi, dann über Andi das Bestätigung an Martin wieder an mich gehen. Das ist der typische Fall von einem Infrastructure-Modus, wo es einen zentralen Knoten gibt, der alles verwaltet und der alle Teilnehmer im Netz sehen kann.
Genau, und dieser zentrale Knoten ist dann meistens eine Fritzbox oder Speedport oder wie auch immer der Provider, von dem ihr die Kiste habt sozusagen.
Das ist ja, das Ding, warum ihr beim Vertragsabschluss 6,90 Euro Versandkosten zahlen musstet.
Ja.
Das Interessante an diesem Ad-Hoc-Modus ist jetzt, man hebt diese zentrale Steuerung im Netzwerk auf und plötzlich ist jeder Knoten gleichberechtigt. Was heißt das jetzt eigentlich, wenn jeder Knoten gleichberechtigt ist? Also zum Beispiel eine zentrale Aufgabe dieses zentralen Knotens ist es, das Netzwerk Advertisement, würde man mir auf Deutsch sagen, das Netzwerk zu bewerben. Er schreibt immer raus, hallo, ich habe ein Netzwerk, klingt euch mal ein. Wenn man das Ganze plötzlich dezentral hat und keinen Boss mehr hat, der das Ganze steuert und auch keine Regel mehr hat, wer wann reden darf, wird das Ganze komplizierter. Das heißt, man muss plötzlich Aufwand reinbringen, um das Netz zu steuern und selbst zu verwalten. Das ist das Problem mit den gleichberechtigten Knoten. Zum Beispiel im WLAN, wenn zwei Knoten gleichzeitig senden, haben beide verloren, weil im Rauschen keiner mehr was rausbekommen kann. Das gleiche ist das Problem mit der Empfindlichkeit der WLAN-Antennen. Immer wenn einer sendet, kann er nicht gleichzeitig zuhören, weil er beim Senden alles überbrüllt, was irgendwie im Funkspektrum ist.
Das Beispiel hatten wir ja gerade eben schon, wo Andi und ich gleichzeitig versucht haben, loszuquatschen. Hat nicht funktioniert.
Und im Ad-Hoc-Modus ist es ein Stück schwieriger zu verwalten, aber eignet sich besser als der Infrastructure-Modus für dieses Meshing, weil mit allen Leuten, die für dich sichtbar sind, die in Hörreichweite sind, kommunizieren kannst. Und alle Leute, die nicht mehr in Hörreichweite sind, kannst du auch quasi nicht mehr stören. Das heißt, die können untereinander wieder reden.
Genau, also vor allem, man müsste sich dann ja irgendwie einigen, wer spielt jetzt Master in, also diesen zentralen Knoten in meinem lokalen Netz. Und das ist ja wieder komplett weg von diesem, alles funktioniert automatisch und die Technik eignet sich gegenseitig, wer denn jetzt wie was an wen weiterleitet sozusagen. Das heißt, alle Freifunknetze und damit eben diese SSIDs, also diese WLANs, die Mesh oder eben München.freifunknet heißen, machen eben genau das. Das heißt, jeder Client kann mit jedem reden und das andere Netz, wie hast du es bei dir genannt, Markus?
Ad-Hoc, dass du Gruppen hast, die untereinander sich sehen können.
Nee, du hattest doch auch ein festes, zentrales Netz, wo du das sozusagen du benutzt, um dein privates Zeug zu machen.
Infrastructure-Modus verschlüsselt WPA2. Entschuldigung, ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
Ja, egal. Und zwar, warum hast du denn dieses Netz zusätzlich noch eingerichtet?
Du könntest ja auch einfach über das öffentliche Netz surfen.
Oh, tatsächlich könnte ich das und tatsächlich sollte ein Gerät auch so konfiguriert sein, dass man das machen möchte. Also eigentlich ist es so, dass wenn einer sendet, können alle Teilnehmer in Hörreichweite das Gesendete mithören. Normalerweise würden sie es einfach wegwerfen und sagen, gib mich nichts an. Aber in besonderen Fällen, Stichwort Modus Monitor, kann man einfach das, was andere Leute im WLAN senden, mitschneiden. Das heißt, plötzlich würden alle Leute, die in Reichweite meines WLANs sind, mitbekommen, auf welchen Webseiten ich surfe.
Tja, der geneigte Hörer wird sich jetzt vielleicht leicht daran erinnern, da war doch erst vor kurzem so ein Skandal. Google, WLAN, offenes Zeug, mithören, E-Mail-Passwörter mitgeschnitten. Das ist genau der Fall gewesen. Da ist Google eben mit seinen Street View Autos herumgefahren und hat einfach die offenen WLANs mitgehört und dabei eben ein paar Daten mehr mitgeschrieben, als sie eigentlich wollten. Unterschied nur hier, sie haben es, sagen wir mal angeblich, wir glauben es ihnen mal, unabsichtlich gemacht. Aber es gibt auch Leute, die das absichtlich machen können.
Man muss das halt auch immer vergleichen mit dem, was, also man muss einfach verstehen, was da passiert. Es würde ja auch niemand mit den anderen Leuten frei in einem großen Raum private Daten austauschen, wie zum Beispiel Passwörter quer durch die Gegend schreien. Und genau das machst du ja eigentlich, wenn du unverschlüsselt kommunizierst über das Medium Luft, weil da kann ja jeder sozusagen drauf zugreifen. Und deswegen möchtest du eine Verschlüsselung benutzen. Aber eben nicht Verschlüsselung fürs komplette Netz, weil dann kommst nur noch die rein, die das Passwort kennen, sondern du möchtest eigentlich dienstbasierte Verschlüsselung haben. Das heißt, dass du zum Beispiel dann mit deinem E-Mail-Server eine Tunnelverbindung sozusagen aufbaust, einen verschlüsselten Kommunikationsweg und dass eben erst dann das Passwort ausgetauscht wird. Und dasselbe eben mit Webseiten, wo du dich einloggst, das ist dann dieses HTTPS, was ihr sicher schon mal in eurem Browser gesehen habt und so weiter.
Das ist auch das, was die Banken euch immer erzählen. Achtet bitte darauf, dass das HTTPS oben drin steht, wenn ihr Online-Banking betreibt. Und ich kann es euch sagen, ich arbeite bei einem Internet-Provider. Euer Internet-Provider hat da in der Regel echt gar kein Problem, euch irgendwie verschlüsselte Zugänge, also für eure E-Mails und so weiter, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht habt, fragt mal einfach nach. So gut wie alle Provider bieten es mittlerweile an. Und es sollte eigentlich zum Normalfall werden, dass man verschlüsselte Zugänge nutzt. Und nicht mehr zur Ausnahme, wo man sich dann schon irgendwie leicht verdächtig macht, wenn man das nutzt.
Also man muss da einfach nur mal nachlesen. Oft ist, wenn man Webmail, also eine Webseite, auf der man sich einloggt, um seine E-Mails zu lesen, dann ist da unten oft so ein Button mit SSL anmelden. Und dann hat man eben HTTPS oder wenn man ein eigenes Programm benutzt, um seine Mails abzuholen, dann findet da einfach so einen Haken, mit dem man dann diese Verschlüsselung aktivieren kann. Und man kann nur empfehlen, den zu setzen. Und wenn das alles gemacht ist, dann ist es eigentlich auch nicht mehr notwendig, sein WLAN zu verschlüsseln.
Theoretisch, nur leider ist es ja nicht ganz so einfach. Es gibt ja immer noch dummerweise einige Gerätschaften, wie zum Beispiel Drucker, die unangenehme Eigenschaft haben, dass sie einfach mal alles drucken, was sie irgendwie vorgesetzt bekommen.
Genau, also Authentifizierung bei Druckern ist eigentlich recht selten, muss man sozusagen, das ist da einfach nicht eingebaut und deswegen möchte man eben für solche Geräte dann doch nochmal ein abgekapseltes Netz haben. Selbes sind irgendwelche NAS-Lösungen, also Dinge, wo man Dateien ablegen kann oder euer sonstige Geräte, was halt ihr so in eurem Netzwerk drin hängen habt.
Dementsprechend, wenn ihr mal irgendwie euren Nachbarn ein bisschen ärgern oder veräppeln wollt, schaut mal, ob ihr einen Drucker habt, auf den ihr drucken könnt, druckt was aus, geht hin, klingelt mal, Entschuldigung, ich glaube, da ist ein Fax für mich gekommen.
Naja, ist ein bisschen ein extremer Fall, aber natürlich trotzdem theoretisch möglich.
Bei mir ist es aktuell ein ernstzunehmendes Problem. Meine Gastfirma hat ein WLAN, das heißt, ich kann nicht einwirken, wie dieses Netz aufgebaut ist. Ich muss hinnehmen, dass das so ist. Und sie sagen halt, sie haben so ein großes Gelände, da kommt kein Fremder drauf, das ist per Definition unverschlüsselt. Und ich habe eine Website, die unangenehme Eigenschaft hat, dass ihr Login braucht und sie überträgt das Login-Passwort im Klartext und die Benutzernamen.
Ja, also das ist halt auch so eine Sache, das sollte eigentlich niemand mehr machen. Ich finde, man sollte fast so weit gehen und es gesetzlich festschreiben, dass sämtliche Dienstleister, die irgendwie so ein Login haben oder sowas, das gar nicht mehr unverschlüsselt anbieten. Ja, aber das ist ein bisschen...
Deshalb habe ich bei mir zu Hause so gelöst, ich habe auf meinem privaten Netz WPA2 verschlüsselt. Das heißt, dass zwischen meinem Computer und dem zentralen Knoten ein Passwort besteht, das nur die beiden kennen. Das heißt, jeder andere kann zwar den Funkverkehr mitschneiden, aber er kann ihn nicht mehr entschlüsseln. Gut. Und damit trenne ich jedes Gerät, das in dieses Netz reinkommt, von den anderen Geräten ab. Die können die Daten nicht mehr mitlesen.
Ja gut, Andi, aber was wäre jetzt dein Tipp zum Beispiel, oder auch mal meinetwegen Markus, was wäre jetzt euer Tipp jetzt für Leute, die jetzt, ich sag jetzt mal, daran gezwungen sind, so wie du jetzt zum Beispiel, dass sie kein... Oh, da ruft anscheinend wieder jemand bei dir an. Gut, wir nehmen jetzt kurz mal Markus von der Leitung runter. Dann kann Andi mir die Frage beantworten. Gut, WPA2 verschlüsselte Netze, schön und gut, wenn man es denn haben kann. Nur was ist jetzt, wenn ich gezwungen bin, einfach ein öffentliches WLAN zu nutzen und aber trotzdem eine Webseite habe, die kein verschlüsseltes Ding überträgt?
Also es gibt da natürlich technische Lösungen. Wir als Freifunker sind natürlich für offene Netzwerke und würden dann auch oder würden auch generell halt bevorzugen, wenn die alle, auch alle offen sind. Wenn man trotzdem sozusagen nicht drumherum kommt, unverschlüsselte Daten übers Netz senden zu müssen, gibt es sowas wie Tunnelanbieter und so weiter. Das ist ein Programm, auf das man sich auf seinen Rechner installieren kann und dann baut man sozusagen von da einen Tunnel zu einem sicheren Platz auf und dem man sozusagen vertraut auf der Gegenstelle und da kann man dann wieder sicher, pseudosicher, weil es natürlich von diesem Tunnel-Endpunkt bis zu dem Dienst, den man eigentlich nutzen möchte, trotzdem noch alles offen. Aber immerhin sicherer als das lokale Netzwerk immer.
Ja, und die Sendetechnik signalisiert mir, wir haben wieder unseren verlorenen dritten Gast wieder zurückbekommen.
Hip, hip, hurra.
Ja, genau. Du hattest auch noch was dazu zu sagen?
Ich habe das speziell bei mir so gelöst, genauso wie Anis beschrieben hat. Ich habe per SSH Secure Shell einen Tunnel aufgebaut zu einem Endpunkt, den ich vertraue. In meinem speziellen Fall heißt der Befehl SSH-D. Groß D macht einen SOX-Proxy auf. In der Lage ist, Verbindungen weiterzuleiten. Habe dann den Port 8080 angegeben und habe die Maschine don'tpanic.ulm.ccc eingegeben. Weil ich auf dieser Maschine vom CCC Ulm einen Benutzernamen habe. Und dabei passiert Folgendes. Ich gebe in meinem Browser an, dass er alle Webseitenanfragen, die er stellt, an meine lokale Maschine stellen soll, auf dem Port 80. Und da passiert dann It's Magic, kommt das Ding plötzlich in Ulm wieder raus und von Ulm wird die Webseitenanfrage gestellt. Und auf dem Weg von meinem Rechner bis nach Ulm ist es für jeden Fremden nicht mitlesbar.
Das ist praktisch. Und wenn man sich mal ein bisschen umschaut, ich bin mir sicher, genau diese Lösung praktizieren Tausende von Schülern tagtäglich, damit sie auch wieder ihr freies Internet benutzen können.
Naja, man muss halt erst auch so einen Endpunkt bekommen. Sind wir eigentlich jetzt soweit mit der Technik fertig und sollen wir Richtung rechtliches Ding gehen? Oder?
Auf jeden Fall, Andi.
Ja.
Tja, wo irgendwas gemacht wird, fallen Späne, hobeln wäre jetzt das falsche Wort, aber keine Tätigkeit ohne Gesetz, um es mal andersrum auszudrücken. Und dementsprechend in Deutschland natürlich, haben wir natürlich auch eine Behörde, die alles rund um Funkkram betreut, überwacht.
Genau, also das ist die Bundesnetzagentur, beziehungsweise die ist früher mal Regulierungsstelle für Post und Telekommunikation.
Kurz REC-TP.
Genau, und dafür war es wirklich die Post. Also als das alles noch irgendwie die Post auch eine Behörde war, viele wissen es ja gar nicht, dass die Telekom sozusagen früher auch Teil der Post war, hieß es da eben so. Und das erste Erfreuliche ist, wenn man so einen WLAN-Knoten aufstellt, dann muss man den nicht anmelden, wie das bei kommerziellen Funkanlagen oder so notwendig ist, sondern dass die Funken in dem Frequenzbereich, der für alle freigegeben ist, ein sogenanntes ISM-Band, eben bei 2,4 oder bei 5 GHz, das ist dann dieses BG bzw. A, was man teilweise so auf den Verpackungen von seinen Geräten liest. Und da kann ich einfach mein Gerät aufstellen und senden. Und das gilt natürlich auch, wenn ich sowas auf dem Dach aufstelle.
Nur interessant wird es natürlich auch gerade bei so größeren Sachen. Ich meine, normalerweise kennt man das ja, man darf, ich sage jetzt mal, im kleinen Rahmen prinzipiell alles Mögliche machen, auch wenn es vielleicht unbedingt nicht gerade gesetzlich erlaubt ist. Aber wie ist denn das? Ich meine, wenn ich jetzt halt irgendwie eine Funkmikroanlage habe, die kann ich daheim betreiben, ohne Genehmigung. Wenn ich jetzt damit allerdings größere Strecken abdecken möchte, zum Beispiel halt so mit einem Handfunkgerät mal 2-3 Kilometer, dann brauche ich auf einmal für dasselbe Gerät auch auf einmal eine Genehmigung.
Ja, das hängt alles von der Sendeleistung ab. Also die Sendeleistung, die wir verwenden, die ist zum einen mal auf das Ausgangsbuchs, also das, was insgesamt rauskommt, wenn es in alle Richtungen geht sozusagen. Man kann jetzt hergehen und diese alle Richtungen mal richten, dann geht es mal richten, dass es zum Beispiel nur nach Norden geht. Das macht man durch entsprechende Antennen. Es gibt da auch Geräte fix und fertig für 80 bis 100 Euro, die so eine Antenne direkt mit eingebaut haben, die man auch außen an den Mast mit zwei Kabelbinder fixieren kann. Und die haben dann eben den Vorteil, dass sie nicht so viel weg einfach irgendwo hinstrahlen, sondern eben zielgerichtet auf meinen entsprechenden Nachbarn. Ja, man muss da einfach schauen. Also man sollte jetzt als Anfänger, fehle ich jetzt nicht wirklich in das Antennenbastel-Ding reinzugehen, aber weil heutzutage gibt es es einfach fertig und das funktioniert dann einfach und kostet auch nicht mehr allzu viel.
Genau, für die, die aber doch unbedingt mal wissen wollen, was jetzt Andi gerade meinte, mit was geht's da um Basteln, Antennenbasteln, da könnt ihr euch gerne mal im Internet umschauen, einfach mal nach Antenne oder WLAN-Antenne selber bauen. Suchmaschinen kann ja heutzutage jeder irgendwie halbwegs bedienen. Und da werdet ihr einige interessante Bilder finden, die zum Beispiel sehr viel mit Chipsdosen einer gewissen Marke zu tun haben.
Ja, also ich kann nur empfehlen, da gibt es so ein nettes Ding von, ich weiß gar nicht, von welcher Stadt er ist, aber er nennt sich Flo Fleißig. Glaube ich, bei Dollar-Video-Portal-Anbieter, ich glaube YouTube war es oder sonst irgendeiner. Einfach mal danach suchen und der erklärt es eigentlich ja recht witzig und auch, aber trotzdem auch so, dass man es versteht.
Ja, dann wäre nur noch eine Frage, wie ist denn die ganze Sache geregelt? Okay, wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt Regelungen bezüglich dieser ganzen Sendeleistungen und so weiter. Aber jetzt vom gesundheitlichen Aspekt, ich meine, wenn ich mir überlege, ich meine, ich wohne in einem Hochhaus, das höchste, was ich im Ort habe, und auf meinem Haus steht, ich glaube, so von ziemlich jedem Mobilfunkanbieter mindestens ein Mast. Plus diverse alte, die sie wieder abgeschnitten haben, warum auch immer. Und jedes Mal, wenn dieser neue Mast gekommen ist, war es ein Aufheben sondergleichen. Oh mein Gott, der Smog, diese ganzen Schmerzen, die ich auf einmal habe. Wie sieht's da mit WLAN aus? Ähnlich schlimm?
Ja, also ich bin da immer gerne das Beispiel mit der Taschenlampe und der Sonne. Also dein WLAN-Router ist sozusagen die Taschenlampe und dein Sendemast bei dir auf dem Haus von einem Mobilfunkprovider ist zwar nicht ganz die Sonne, aber ist schon mehr in die Richtung. Das heißt, jeder weiß eigentlich, dass man, wenn die Sonne runterknallt, dass man dann nicht wirklich rausgehen sollte, beziehungsweise dass man halt Sonnenmilch benutzt. Aber wegen der Taschenlampe hat jetzt sich noch nie jemand mit Sonnencreme eingecremt.
Und das würden wir auch gerne mal sehen, wenn es jemanden gibt, der tatsächlich einen Sonnenbrand sich von der Taschenlampe geholt hat.
Bei mir sieht es aktuell so aus, dass wenn ich in meiner Wohnung in München bin und ich einen Scan nach verfügbaren WLAN-Netzen mache, also Netze, die sich selbst bewerben, dann komme ich bei einer Liste mit ungefähr 19 Netzen raus. Wenn das kein Smog ist, dann würde ich auch nicht weiter stören. Ob ich jetzt mein eigenes WLAN hinstelle als Nummer 20 oder eben nicht hinstelle.
Ich beende mal den Satz, das ist dann wahrscheinlich auch schon egal.
Ja, den einen Teil von der rechtlichen Situation haben wir sozusagen jetzt abgedeckt. Der andere Teil müssen wir natürlich auch noch bringen. Und zwar habe ich den jetzt mal mit Problemfeldstörerhaftung übertitelt. Und ja, das Problem dahinter ist sozusagen, ich mache jetzt so ein WLAN auf, in das jeder reinkommt. Und was passiert denn jetzt, wenn derjenige da böse Dinge tut? Wie zum Beispiel Fallschirmdienste nutzt, um sich irgendwelche Videos, also Kinofilme oder Audio-CDs und so weiter runterladen.
Und wir möchten jetzt mal ganz kurz hier eine Lanze brechen. Es wird jetzt halt hier nicht sagen, da lädt jemand Kinderpornos runter. Wenn euch das wieder irgendwelche Politiker erzählen wollen, dass in allen offenen Netzen immer nur Kinderpornos geladen werden, vergesst das bitte mal.
Es geht da generell um das Problem. Also ich habe jetzt, irgendjemand hat über meinen Internetanschluss, egal wer, Zeug runtergeladen und man bekommt jetzt eine Abmahnung sozusagen und soll da jetzt was zahlen. Man selber war es aber gar nicht. Eigentlich müsste man aus unserer Sicht da als Provider gelten, also wie O2, Telekom oder sonst irgendwas. Wenn deren Nutzer irgendwas anstellen, was eigentlich nicht ganz legal ist, dann müssen die da auch nichts dafür zahlen. Das Problem ist eben, dass es diese, wann ist man Provider und wann nicht, rechtlich, also im Gesetz nicht wirklich gut geregelt ist. Das heißt, man hat da einfach eine rechtliche Grauzone und das Ganze, was wird jetzt sozusagen, die Rechtslage wird dadurch geregelt, dass es jetzt verschiedenste Urteile gibt, die sich teilweise widersprechen, teilweise nicht. Teilweise, wenn man sich so durchliest, stellt man fest, dass der Richter halt dem Beklagten das nicht abnimmt, dass das jetzt ein offenes Netzwerk war und also dass es jemand anders war, der es über ein offenes WLAN oder schlecht gesichertes WLAN sich in das Netz eingeklinkt hat, runtergeladen hat, sondern dass die Beklagten das nur als Ausrede verwenden. Und ich habe die meisten Fälle waren auch am Anfang immer so, dass die Leute gesagt haben, ich hatte gar keine Ahnung, dass mein WLAN offen war, aber ich selber war es ja nicht, also müssen das die gewesen sein. Also sie haben es nicht absichtlich geöffnet, sondern sie haben einfach auf Unkenntnis argumentiert und das hat der Richter halt gesagt, ja nee, das geht nicht und sie deswegen als Störer eingestuft.
Das ist ja auch so ein klein bisschen, hört sich ja nach dem Grundsatz an, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Genau, also das sind halt immer die konkreten Rechtsfälle und man hört natürlich nur immer die, die dann auch wirklich irgendwie ausgeartet sind und so weiter. Und jetzt gab es eben, was auch vor kurzem erst durch die Medien ging, Urteile, die auch gegen Kaffeebetreiber gingen. Das heißt, hat sich ja ein bisschen mehr oder weniger eingebürgert, dass man in vielen Cafés kostenlos ins Internet gehen kann. Da steht halt dann entweder das Kennwort oben irgendwie auf der Tafel oder es ist sowieso offen und man kauft sich dann halt einen Kaffee oder ein bisschen einen Snack zum Essen und kann dann halt währenddessen im Internet surfen.
Ja, nur dummerweise hat das ja genau, ein Café in Berlin ja doch etwas in den Hintern gebissen oder mehrere Cafés sogar in Berlin, weswegen ja Freifunk da sogar versucht hat, dagegen zu wirken oder dagegen vorzugehen, gegen diese Problematik und anscheinend sogar mit Erfolg, oder?
Ja, also konkret, da gab es halt dann, also das ging halt relativ groß durch die Medien und dann haben sich halt so ein schwedischer Tunnel-Endpoint-Dienstleister, haben ja vorhin schon erklärt, was so ein Internettunnel macht, bereit erklärt oder den Berliner Freifunkern 100 Zugänge für solche Tunnel gespendet.
Und dazu kam nochmal irgendwie fast eine ganze Europalette mit, lass mich nicht lügen, aber ich glaube etwas über 300 oder 200 im Routern, die sie auch noch kostenlos bekommen haben von einem Provider.
Ja, und was sie halt dann mit diesen Routern gemacht haben, ist, die so vorkonfiguriert, beziehungsweise sie sind, glaube ich, gerade auch noch dabei, die so vorkonfiguriert, dass diese Restaurantbetreiber die einfach anfordern können, sich ans Internet anstecken und dann sieht man, tunneln sich diese Router und damit auch alle Leute, die sich an diesen WLAN von diesem Router anmelden, eben durch nach Schweden und dann wird eben dieser sozusagen schwedische Internetprovider angeschrieben, wenn da irgendwas Illegales in Anführungsstrichen abläuft und er ist ein Provider und den wird dann niemand dafür haftbar machen.
Gibt es denn da, ich sage jetzt mal, in absehbarer Zeit eventuell eine Chance, dass eventuell auch irgendwie, ich sage jetzt mal, wir als private WLAN-Betreiber auch diesen Status bekommen eines Netzzugangs oder Netzzugangsanbieters?
Wie gesagt, das hängt momentan vom jeweiligen Richter ab. Man möchte eigentlich, dass das gesetzmäßig auch mal gescheit geregelt wird. Und da hat der Verein Digitale Gesellschaft, der sich selbst so als Lobbyorganisation der Netzgemeinde, in Anführungsstrichen wieder, sieht, einen Gesetzesvorschlag gemacht. Der ist gar nicht so viel, was man da ändern müsste. Ich denke, das wird jetzt einfach diesen Sommer noch mehr und mehr diskutiert werden. Und schauen wir mal, ob das dann auch entsprechend eingeht und dass wir da in Zukunft ein bisschen klare Regelungen haben.
Ja, das hoffen wir doch stark.
Ich kenne aber jetzt zum Beispiel noch kein einzelnes Freifunkprojekt, das wirklich mal verklagt wurde, also beziehungsweise gegen die so eine Abmahnung bekommen haben. Warum auch immer.
Gut, dann wollen wir jetzt halt noch in den letzten paar Minuten, die uns bleiben, noch einen Blick etwas über den Tellerrand hinaus wagen. Ich meine, wir sind ja doch alle schon ein bisschen herumgekommen. Wir haben es ja schon gesagt, Markus sitzt gerade irgendwo in Nordkanada herum. Nordamerika herum, was rede ich denn da fünfmal? Ja, Markus, du kannst uns da ja auch ein gutes Beispiel bringen, hast du uns gesagt.
Also ich habe einen Freund, der ist in Polen gewesen und der hat gemeint gehabt, dort ist es üblich, dass man sein WLAN bewusst offen lässt, damit andere Leute es mit nutzen können, weil sie das Problem störerhaft nicht haben. Und du kannst dich auch auf so ein bisschen gerade in bevölkerten Gegenden darauf verlassen, dass du woanders wieder Netzzugang bekommen wirst. Das heißt, die haben gelernt, das als ein gesellschaftliches Gut zu betrachten und zu nutzen. Das andere ist aus einem Podcast von Tim Britlaff, ihr kennt ihn als Chaos Radio Express. Tim gemeint hat, er saß in einem winzigen Café am Nordosten Islands und hat gemeint, die hatten dort ein DSL-1000 und haben das per WLAN zur Verfügung gestellt. Und gemeint, warum hat so ein winziges Café Internet? Und ja, wenn ein Land nicht viel hat, ist halt die Information, die sie haben und die Bildung ihrer Bevölkerung das Einzige, was sie noch irgendwie über Wasser hält. Das heißt, die haben begriffen, dass es wichtig ist, alle Leute ins Netz zu bringen. Und deshalb haben die auch ihr im Provider gebundenes Netz landesweit ausgebaut.
Ja, Andi, du warst ja auch schon unterwegs, du warst ja in Schweden.
Genau, also es ist generell zu sagen, dass es in den skandinavischen Ländern irgendwie viel, viel üblicher ist, gute Internetverbindungen bereitzustellen. Und das geht so weit, dass es per Gesetz auch festgelegt ist, dass sich diese Mobilfunkprovider oder generell Internetprovider so eine Mast auch teilen können, was bei uns in Deutschland aus kartellrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist. Und das führt halt auch dazu, dass dort eigentlich überall schnelles Internet und vor allem günstiges Internet, also ich glaube, ich habe dafür einen Tag 25 Cent oder so mobiles Internet am Telefon bezahlt.
Das sind Preise, von denen man hier nur träumen kann.
Ja. Okay, dann wären wir mit dem Thema soweit eigentlich durch. Wir müssen auch Schluss machen. Kommen wir zu den, ja, sozusagen zum Abspann. Wir haben heute verschiedene drei Musikstücke gehört.
Genau, da waren einige Musikstücke dabei. Auf meiner Liste kann ich es euch gleich mal vorlesen. Am Anfang haben wir gehört, nämlich von Butterfly Tea, Dragon Tales.
Dann Mizukis Last Change, Watcher war Mizuki Desu.
Ja, ich konnte es an Andi abdrücken. Ja, viele Grüße an Leonidas. Du bist schuld, dass wir das vorlesen mussten. Und zu guter Letzt haben wir auch noch im Angebot von Lukash Half Savage. Genau, das waren die... Moment, irgendwas stimmt da nicht. Irgendeins von den Liedern haben wir nicht gespielt.
Ja, alles Weitere werden wir dann bei uns auf der Webseite, die unter Radio Muck.cc erreichbar ist.
Beziehungsweise demnächst erreichbar sein wird.
Ja, genau.
Gut.
Danke an Markus, dass du hier dabei warst.
Bitte. Hören.
Danke, und ciao. Viel Spaß in deinem Urlaub noch.
Und ihr hört uns dann wieder, oder beziehungsweise wen auch immer dann von uns da sein wird,
in einem Monat wieder.
Genau.
Das genaue Datum könnt ihr selbst im Kalender raussuchen.
Genau.
Bis dahin sagen Andi und Martin tschüss und denkt dran, wenn ihr den Fnord nicht sehen könnt, dann kann er euch auch nicht fressen.